Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Ja, herzlich willkommen zum Politik-Podcast hier aus dem Berliner Hauptstadtstudio im Regierungsviertel. Folge 311 ist das mittlerweile. Und wir wollen in diesem Podcast an diesem Donnerstagnachmittag, 15 Uhr ist es jetzt, an diesem 6. April wieder einmal auf die Ukraine schauen, genauer auf den Wiederaufbau des Landes, uns mit den wirtschaftlichen Perspektiven beschäftigen, obwohl im Osten des Landes ja noch weiter gekämpft wird. Aber Klima- und Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, der war ja in dieser Woche mit einer kleinen Delegation von Wirtschaftsvertretern in der Ukraine. Und er hat das dann im Deutschlandfunk dann später folgendermaßen begründet.
Natürlich wird im Osten noch gekämpft, aber das Land ist bereit, will und investiert schon und wartet darauf, dass die ausländischen Partner einsteigen.
Ja, also die Ukraine wartet und man muss auch sagen, Habeck kam dann auch nicht mit ganz leeren Händen, sondern er hat den Unternehmen, die investieren wollen, auch Hilfen gesagt, genauer staatliche Garantien.
Das Risiko muss man abwägen mit der Perspektive der Hoffnung, die die Ukraine braucht. Und neben dem starken Willen zum Wiederaufbau und, wie ich finde, dem beeindruckenden Mut der Menschen nach vorne zu schauen, hat das Land eben auch unfassbar gelitten. Und wenn man jetzt einfach sagt, ihr müsst weiter kämpfen, aber es kann nicht mehr nach vorne gehen, dann wird man den Leuten Knüppel zwischen die Beine schmeißen. Also das, finde ich, ist erstens gerechtfertigt und zweitens notwendig.
Also Deutschland will Flagge zeigen bei der Hilfe für die Ukraine, will auch ein deutliches Zeichen der Solidarität schicken. Wie ist das alles so einzuordnen? Wo liegen vielleicht die größten Probleme? Wo gibt es vielleicht aber auch schon Fortschritte? Darüber wollen wir in diesem Redaktionsgespräch aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio reden mit Klaus Remme. Das ist unser Brüssel-Korrespondent, der aber Habeck bei dieser Reise in die Ukraine begleitet hat. Hallo Klaus.
Ja, hi, grüß dich. In der Tat, ich beschäftige mich ja eigentlich, deswegen bin ich hier ein bisschen ressortfremd, Jörg, aber du wirst mir helfen, mit Außen- und Sicherheitspolitik. Und die Tatsache, dass ich mitreisen konnte, erklärt sich durch meine erste Reise, als ich noch bei euch im Hauptstadtstudio war, vor 2 Jahren mit Robert Habeck. Damals war er noch Parteichef und es war ihm daran gelegen, glaube ich, einen Bogen zu dieser Reise zu schlagen und deshalb bot sich eine Begleitung an.
Ja, und dann ist zugeschaltet auch Sabine Adler, ausgewiesene Osteuropa-Kennerin und auch Korrespondentin. Hallo Sabine.
Hallo, grüße euch.
Ja, und mein Name ist Jörg Münchenberg. Ich bin hier im Hauptstadtstudio zuständig für den Bereich Wirtschaft im Allgemeinen und dann auch speziell auch schon für Wirtschaftsminister Robert Habeck. Klaus, du hast es gesagt, du hast den Minister bei dieser Reise begleitet und du hast ja auch schon mal angedeutet, du warst ja vorher auch hier im Hauptstadtstudio und dass du warst eben mit Habeck auch schon damals, muss man sagen, in Kiew. Das reicht ein bisschen zurück, nämlich in dem Mai 2021. Und das war ja trotzdem auch eine ganz besondere Reise. Vielleicht kannst du das ja noch mal ganz kurz erzählen.
Ja, das war eine Reise, die deshalb in Erinnerung geblieben ist, weil Robert Habeck, der ja damals nun nicht, sagen wir mal, der ausgewiesene Fachmann für die auswärtige Politik war und auch nicht der entsprechende Experte bei den Grünen, da wäre einem Annalena Baerbock wahrscheinlich eher ins Gedächtnis gekommen, was ihre außenpolitische Erfahrung angeht. Dennoch ist er damals, und da war das Rennen um die Kanzlerkandidatur bereits gelaufen, in die Ukraine gefahren. Einige sagen, unter anderem auch, um die Grünen als Partei breiter aufzustellen und auch außenpolitisch auf eine Regierungsbeteiligung vorzubereiten. Er war in Kiew. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass eine Partei den Präsidenten eines Landes trifft. Das erklärt sich dadurch, dass Selenskyj ihn 2 Jahre vorher in der Parteizentrale besucht hat in Berlin und damals eine Einladung ausgesprochen hat, die er dann wahrgenommen hat. Und die 2 Stationen dieser Reise, wenn man es abkürzen will, war Kiew. Aber es war aber dann vor allem ein Besuch an der Front, der damaligen Kontaktlinie, wo er sehr eindrückliche Schilderungen bekam und, glaube ich, nicht erinnert werden musste jetzt, dass dieser Krieg nicht am 24. Februar losgegangen ist, 2022, sondern eben 2014 und seitdem an dieser Kontaktlinie viele, viele Menschen ums Leben gekommen sind und seine Forderungen nach Waffenlieferungen im Mai 21 während dieser Reise hat dann viel innenpolitischen Staub aufgewürfelt. Heute sind viele klüger Und deshalb war der Bogen, glaube ich, wichtig.
Jetzt warst du, wie gesagt, wieder dabei, fast 2 Jahre später. Wie hast du den Wirtschaftsminister jetzt erlebt, der sich ja trotzdem, muss man ja sagen, im Vergleich auch zu anderen, doch jetzt sehr lange Zeit gelassen hat? Also inzwischen war ja der Bundespräsident war schon da, diverse Minister, selbst Boris Pistorius, ja noch nicht so lange im Amt als Verteidigungsminister, war ja auch schon da. Also wie hast du das jetzt erlebt, dass Habeck erneut nach Kiew gefahren ist?
Na, das war meine erste Frage an ihn. Wir hatten ja, das war für die Journalisten, die mit waren, eigentlich eine günstige Gelegenheit, durch die lange Zugfahrt ausführlich Gelegenheiten und zu einem Hintergrundgespräch, in dem man auch ein bisschen auf die nächsten Stunden und Tage schauen konnte. Und eine unserer ersten Fragen waren, warum erst jetzt, warum so spät? Und er begründete es eben damit, dass er es sehr richtig findet, dass er natürlich nicht vor dem Bundespräsidenten, nicht vor dem Bundeskanzler, nicht vor der Bundesaußenministerin gereist ist. Das erklärt diesen Termin noch nicht völlig, aber dann kommt hinzu, dass der Besuch eigentlich schon mal für den Herbst geplant war und dann hat es einfach die Sicherheit nicht hergegeben. Dann kam die wirklich schwierige Phase für die ukrainische Armee, die eigentlich ja bis jetzt andauert, aber was die Großstadt Kiew angeht, haben wir, glaube ich, gerade eine relativ ruhige Phase und deshalb erschien ihm der Zeitpunkt jetzt besser und richtig. In Begleitung, und das ist ja auch wichtig, einer Wirtschaftsdelegation, denn das ist eigentlich das Pfund, mit dem er wuchern konnte aus seiner Sicht. Er sagte, ich bringe jetzt hier keine Milliardenzusagen öffentlicher Gelder, sondern ich bringe Leute, die sich auskennen, die neugierig sind und möglicherweise sogar schon konkrete Investitionen zusagen können.
Sabine, kann man vielleicht sagen, Klaus hat es ja gerade erwähnt, dass Habeck ja schon wirklich sehr frühzeitig Waffenlieferungen gefordert hat. Er hatte damals ja auch wirklich mächtig Prügel bekommen von seiner eigenen Partei. Kann man sagen, der hat in der Ukraine sozusagen auch einen besonderen Status, wenn ich jetzt mir diese Bilder auch in Erinnerung rufe, die man gesehen hat von diesem Besuch. Da war er ja doch schon relativ vertraut mit Zelensky, also fast so ein bisschen freundschaftlich, so wirkte das zumindest auf diesen Fernsehbildern. Also genießt er da vielleicht einen besonderen Status auch jetzt in der Ukraine?
Also ich glaube, in der politischen Klasse weiß man, wer Habeck ist und hat das wirklich auch im Hoch angerechnet. Ich würde aber vermuten, dass man selbst in Kiew nicht so unbedingt in einer Straßenumfrage wissen oder erfahren würde, ob die Leute tatsächlich seine Funktion, seinen Regierungsposten benennen können. Da hätte ich meine Zweifel, so bekannt ist er dann doch nicht. Aber eben natürlich die politische Klasse weiß es und es gab ja diese große Anfangsenttäuschung über Deutschland. Da hat man immer die große Ausnahme gemacht, ganz pauschal die Grünen da auszusortieren. Denn die Grünen haben über Jahre hinweg schon wirklich sehr, sehr gute Verbindungen in die Ukraine zur Zivilgesellschaft, aber auch in die Regierungskreise, in das Parlament hinein. Und da weiß man, dass da wirklich auch Leute unterwegs waren, die einfach richtig Bescheid wissen, die sich richtig gut auskennen, Partner haben, nicht nur in Kiew, auch in den Regionen, in Kharkiv, Odessa, in Dnipro, Mariupol, auch ganz starke Verbindungen der Grünen zu Mariupol. Da hat man immer schon einen Unterschied gemacht, aber das ist eben tatsächlich in diesen eher politischeren Kreisen.
Stimmt, ich erinnere mich auch an Rebecca Harms zum Beispiel, als ich auch mal in Brüssel war, die ja auch da am Maidanplatz und so wirklich das eben sehr gepflegt hat, damals auch in der Tat. Nun hat ja Habeck auch diesen Satz gesagt, er hat ja auch in Deutschland hier doch für einige Wellen jetzt gesorgt, also bei diesem jüngsten Besuch. Er sei doch beschämt über die späte Waffenhilfe des Westens, lässt sich damit natürlich auch der Bundesregierung.
That time we started a debate in Germany that we should support Ukraine also with weapons. Germany was not able or willing to do that that time. We changed our position, but it took too long and was too late. I know that. I think not all of the German politicians would say the same, but I feel deeply ashamed. That is all too late.
Wie kam eigentlich diese Aussage zustande? Weil Habeck hat dann später, ist natürlich dann mehrfach darauf angesprochen worden, auch bei uns hier im Deutschlandfunk. Er hat das so ein bisschen hingedreht, das war eigentlich ein privater Termin, er wollte eigentlich gar nicht, dass das öffentlich wird. Und dann ist das ja doch natürlich bekannt geworden. Also wie kam das zustande?
Also es war kein privater Termin, aber es war ein Zeitpunkt, zu dem er annehmen konnte, dass man Dinge bereden konnte, ohne dass sie in Bild und Ton dann in die Öffentlichkeit getragen werden. Das ist Regel bei solchen Terminen, da treffen sich Delegationen. Ich war nicht im Raum, ich interpretiere jetzt das Bild. Da waren vielleicht 15, vielleicht 10 Leute auf jeder Seite in diesem Raum. Also es war kein privates Zwiegespräch. Aber am Anfang, so passiert das dann bei diesen Gesprächen, gibt es sogenannte Auftaktbilder, wo dann freundlich die Hände geschüttelt werden und man freut sich über das gute Wetter oder man ärgert sich über das schlechte und wartet mal 1-2 Minuten, dass da Schnittbilder gemacht werden fürs Fernsehen und dann bittet man die Medien hinaus und dann ist dieser Punkt eigentlich abgehakt. In diesem Falle war es so, dass danach auch noch Bilder gemacht wurden und offensichtlich auch Video. Und da, muss ich sagen, kommt diese besondere Beziehung zu Selenskyj möglicherweise ins Spiel, denn meiner Ansicht nach ließ sie Robert Habeck ein bisschen unvorsichtig werden, denn in der Tat war es dann eine gewisse Vertrautheit, die aus seiner Sicht hergestellt war, in der er am Anfang dieses Gespräches klar gemacht hat. Und so beginnt ja auch der Schnipsel, der öffentlich geworden ist. Ich war ja 21 schon mal hier. Ich habe mich engagiert in dieser Waffendiskussion. Aber wir sind eben alle viel zu spät. Und ich für mich, auch wenn es Politiker gibt, das hat er einschränkend gesagt, darüber anders denken, empfinde tiefe Scham, dass alles so spät gewesen ist. Und jetzt kann man kritisch anmerken, warum findet es die ukrainische Seite richtig, diesen Schnipsel zu veröffentlichen? Das ist nicht zufällig passiert. Und damit Habeck möglicherweise innenpolitisch zu beschädigen. Das zeigt für mich Grenzen dieses Vertrauensverhältnisses, auch unterschiedliche Interessen. Das musste Habeck lernen, habe ich das Gefühl.
Also sprich Stichwort von wegen hier innenpolitisch beschädigen. Also der Regierungssprecher hat sich nämlich gestern dann doch sehr dezidiert geäußert, Hebestreit. Der hat das natürlich nämlich zurückgewiesen, hat natürlich nochmal darauf verwiesen, was Deutschland alles geleistet hat an Waffenhilfe, an materieller Hilfe und hat natürlich nochmal das erklärt, dass Deutschland immer im Geleitzug mit den anderen gefahren ist, also diese enge Abstimmung mit den USA, mit den anderen Partnerländern. Also man hat das natürlich schon sehr deutlich zurückgewiesen, diesen Ausdruck nach dem Motto, man müsse beschämt sein hier über die späte Waffenhilfe. Also Sabine, warum wurde das faktisch durchgestochen? Weil natürlich, Klaus hat es gesagt, auch man in der ukrainischen Führung davon ausgehen ja musste, dass das in Deutschland doch für Aufsehen sorgt.
Man darf nicht vergessen, welche Verletzungen es gab, gerade zu Anfang, als die Ukrainer wirklich gefleht haben, Waffen zu bekommen und da wir uns mit 5000 Helmen erstmal abgespeist werden sollten. Und dieses ganze Thema Waffen ist in den Augen der Ukrainer auch ein wirklich leidiges in Bezug auf Deutschland, nicht nur auf Deutschland, aber auch auf Deutschland. Sie haben eben erfahren, dass zum Beispiel Großbritannien, USA sowieso, Kanada, ganz schnell 2014 wirklich geholfen haben. Also mit Ausrüstung, vor allem aber mit Ausbildung. Und in Europa, in der Europäischen Union, rührte sich irgendwie niemand. Und diejenigen, die dann, wie Habeck das zuerst machten, waren auch nicht stark genug, um da wirklich einen richtigen Umschwung herbeizuführen. Habeck hat das zwar gemacht, aber er hat das angemahnt, aber er hat eine riesige Diskussion losgetreten in Deutschland, das auf jeden Fall. Aber das hat sich für die Ukraine immer noch nicht ausgewirkt. Und da gibt es, glaube ich, einfach genügend Leute, die im Umfeld von Selenskyj auch andere Politiker, Staatsmänner erlebt haben, die da eben doch sehr viel mehr bewirken konnten und mehr und schneller geliefert haben. Und also auf mich, ich weiß nicht, wer es durchgestochen hat, aber auf mich wirkte das auch so ein bisschen wie so ein Tritt vor Schienbein, wie Nachtreten.
Ich will das noch kurz ergänzen. Wir wollen ja in der Länge über Wirtschaft reden, aber diese politische Episode ist es doch, glaube ich, wert, noch ein bisschen beleuchtet zu werden. Wichtig war für mich, so habe ich es auch interpretiert, auch der Rahmen der Programmpunkte davor. Warum kommt plötzlich so eine relativ unpolitische Kategorie wie Scham hinein? Und für mich erklärt es sich durch den Programmpunkt, der unmittelbar davor anstand, als Habeck Erlebnisse von Soldaten in einem Militärkrankenhaus gehört hatte, zwischen diesem Termin und dem Auftakt der Runde, über die wir hier reden, lag ein kurzer Ortswechsel, lagen wenige Minuten. Und ich, so wie ich Robert Habeck kennengelernt habe, sind das Eindrücke, die nicht völlig spurlos an ihm vorübergehen und die er auch annimmt und akzeptiert. Ebenso übrigens wie der zweite, in Anführungsstrichen, Ausrutscher bei dieser Reise, als Selenskyj aus diesem Folterkeller, nenne ich ihn, kam in diesem kleinen Dorf Schahidne. Das habe ich gestern in unserem Podcast Der Tag ausführlich beschrieben, als man merkte, wie Selenskyj angefasst war und er dann diesen groben Wunsch aussprach, Putin möge den Rest seines Lebens in so einem Keller ausharren mit einem Eimer und keiner Toilette. Das hört man nicht jeden Tag und es erklärt sich möglicherweise dann durch solche Erlebnisse unmittelbar davor.
Also ich habe den Minister tatsächlich auch schon auf mehreren Reisen begleitet und ich erinnere mich zum Beispiel an Namibia, wo er dann eben auch vor einem Denkmal der Nama stand, da war er auch irgendwie sehr bewegt. Also insofern, ich kenne das, diese schon auch persönliche Betroffenheit bei diesem Minister. Aber auf der anderen Seite verstehe ich doch nicht so ganz, weil Sabine, du sagtest, da sind so tiefe Verletzungen. Eigentlich kann die Ukraine ja kein Interesse haben, einen ausgewiesenen Verbündeten sozusagen hier politisch gegen Schienbein zu treten. Also das fand ich so ganz erschließend, tut sich das mir nicht, weil wie gesagt, der Impuls kam ja am Ende dann doch aus dem Präsidialamt, also von Selenskyj.
Ja, das ist auch ein Umfeld, wenn man sich das genauer anschaut und auch die Äußerungen, die Wortmeldungen aus diesem Umfeld anschaut, die sind schon sehr breitbeinig mitunter. Also da geht es wirklich zur Sache und da muss man auch einiges manchmal weglassen, um irgendwie nicht Nebendiskussionen und Nebenschauplätze zu eröffnen und denen da zu viel Raum zu geben. Also die Jungs, die können da wirklich ganz gut austeilen, das muss man echt sagen.
Ich würde dich gerne mal was fragen, Jörg, weil wir geredet haben über diesen späten Zeitpunkt der Reise. Da du ihn jetzt in diesem Jahr ja beobachtet, hattest du das Gefühl, dass dieser Minister mit den Füßen scharrt und ob dieser besonderen Beziehung so Selenskyj sich die Frage stellt, wie passe ich da rein, was kann ich tun? Habeck und sein Ministerium sind ja nun auch betroffen, wenn es zum Beispiel um die Sanktionsdebatten geht. Da wird das Wirtschaftsministerium Input haben. Und er hat ja diese Reise wieder benutzt, gestern einen neuen Anstoß zu geben, um einen Punkteplan, der eigentlich aus dem Februar kommt, wenn es darum geht, Sanktionsumgehungen zu schließen, nochmal neue Wirkung zu verleihen. Einerseits so, andererseits, glaube ich, muss Habeck natürlich aufpassen, dass er da nicht ins Gehege von Außenministerin Baerbock kommt. Merkst du diese, was ist das, vielleicht ein Zwiespalt oder hat sich das nicht angekündigt?
Also es hat sich tatsächlich so nicht angekündigt, also auf den Reisen, wo ich jetzt dabei war, zuletzt in Brasilien und Kolumbien, da spielte das keine Rolle, aber so mit der Ungeduld sicherlich, die er dann auch schon hat. Also ich glaube, das Bild von den Füßen scharren, also das kann mir bei ihm tatsächlich schon gut vorstellen, weil es ist natürlich ein unglaublich mühsamer Prozess. Das weißt du, Klaus, jetzt besser auch als ich in Brüssel, bis man dann sich eben wieder einigt auf ein neues Sanktionspaket, wie schwerfällig das ist mit den verschiedenen politischen Positionen natürlich, dass da auch viele auf die Bremse treten. Also insofern, dass ihn da so ein bisschen die Ungeduld auch treibt, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen.
Klaus, du hast jetzt zwei Äußerungen rausgegriffen von dem Besuch. Ich fand eine noch wirklich aufsehenerregend, die ist bis jetzt in der deutschen Öffentlichkeit noch nicht so richtig angekommen, ist mein Eindruck, nämlich die über die ukrainischen Atomkraftwerke. Und da sind wir ja dann auch gleich bei der Wirtschaft. Also dieser Satz, ich glaube, es war im Interview der Welt gegenüber, als er sagte, ja, in Zukunft, auf welche Energien wird die Ukraine setzen? Sicherlich auch auf erneuerbare Energien, die spielen überhaupt noch keine Rolle. Und dann gibt es ja auch die Atomkraftwerke und die können ja weiterlaufen. Die gibt es ja nun mal, die sind ja da. Das fand ich so vor dem Hintergrund, dass nächste Woche die deutsche Atomkraftnutzung ausläuft, ein doch sehr, sehr, wie sagen wir, in diesem Fall vielleicht leichtfüßigen Satz.
Auf der anderen Seite ist er auch Pragmatiker, also so erlebe ich ihn ja auch immer wieder. Also das passt dann schon auch, erinnern wir uns, dass im letzten Jahr dann die Kohleverfeuerung ausgebaut werden musste im Zuge der Energiekrise. Also das passt dann eigentlich wieder so ganz gut.
Und das Thema Energie ist ja von einigen Seiten beleuchtet worden. Das, glaube ich, was du zum Thema Atom sagst, da wird er, glaube ich, pragmatisch und sehr de facto technisch draufschauen, so wie er das auch auf die französische Atomkraft tut, auch wenn er gleichzeitig einen Vorschlag macht, russische Brennstäbe zu sanktionieren. Da macht er sich, glaube ich, wenig vor. Aber es ist ja in diesen zwei Tagen ein Dokument unterzeichnet worden. Das ist die Erweiterung der bereits bestehenden Energiepartnerschaft, wie sich das Dokument nennt. Und der allererste Programmpunkt war die Besichtigung eines Umspannwerkes, das nicht weit entfernt ist von Kiew, das mehrfach beschossen wurde und mit deutscher Hilfe dann auch wieder instand gesetzt wurde, das immerhin kritisch ist für, ich habe nachgefragt, ich glaube 250.000 Menschen dort. Und in dieser Energiepartnerschaft wurden neue Kapitel angehängt. Und das sind die Kapitel Resilienz und Diversifikation. Und es stimmt sicher, dass das Kinderschuhe sind, wenn es um erneuerbare Energien geht, um Wind und um Sonne, wo man sich seitens der Ukraine in Deutschland umgeschaut hat, wie Habeck sagte, und um Biomasse zum Beispiel, wo man sich in Schweden umgeschaut hat oder in den skandinavischen Ländern, um zu sehen, ob man hier Potenzial hat. Und man ist sich sicher, man hat es. Diese Dinge sind, glaube ich, am Anfang aber werden Teil des Wiederaufbauprozesses sein, denn man will ja stärker sein am Ende, als man vorher war.
Ist eigentlich, Klaus, auch darüber gesprochen worden, über diese Mini-Atomkraftwerke, die im Gespräch sind. Wir kennen diese Idee von Frankreich, dass dort schnelle Abhilfe geschafft werden soll mit solchen Mini-Atomkraftwerken. Dasselbe habe ich jetzt für die Ukraine auch als Idee gehört. Das wird kontrovers in NGOs zum Beispiel diskutiert, aber hat das auf der Regierungsebene eine Rolle gespielt?
Ich habe das nicht wahrgenommen und das kann aber sein, dass das eine Rolle gespielt hat. Das hat mit den Tücken dieser Reise zu tun, dass man ein, zwei Programmpunkte in zwei Tagen ausklammern musste als Journalist, da keine Live-Berichterstattung möglich war. Und an irgendeinem Punkt musst du das, was du hast, aufschreiben und produzieren und überspielen. Und dann bedauerst du, dass du da mal anderthalb Stunden weg warst. Und das war so ein Punkt. Ich weiß, dass das Thema Atom auf der Tagesordnung stand. Das war ein Punkt, den ich nicht mitgemacht habe.
Wir haben das ja vorhin schon angedeutet, der Minister ist ja von einer Wirtschaftsdelegation begleitet worden, also Bundesverband der Deutschen Industrie war mit dabei, Deutsche Industrie- und Handelskammer.
Der Präsident,
also genau, also sie als Rang hoch, Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, die ja wirklich da zentral auch sind, Kreditanstalt für Wiederaufbau. Gleichzeitig ist ja der Krieg bekanntlich noch nicht entschieden. Im Osten wird weiter gekämpft. Da würde mich mal interessieren, Klaus, wie gehen denn dann die Wirtschaftsvertreter damit um, wenn eben gleichzeitig die Rede davon ist, wir gucken jetzt nach vorne, Wiederaufbau, Investitionen. Also wie, das ist ja doch ein Widerspruch.
Ja, wir haben am Anfang eher vorsichtige Einschätzungen gehört. Auch die Wirtschaftsdelegation war ja eng bei in diesem Sonderzug, in dem wir gereist sind. Da waren wir praktisch an einem Tisch und besprachen diese Dinge. Und ein Mann wie Siegfried Russwurm, der bestritt natürlich das Potenzial nicht. Aber mir schien, dass er diesen Prozess sehr, sehr am Anfang sah. Und es waren aber dann ja nicht nur Verbandsvertreter, sondern auch Unternehmer. Da war ein Vorstandsmitglied der Baustoffgruppe Fixit war mit dabei. Das ist ein Konzern, der bereits investiert ist in der Ukraine, sich aber entschieden hat, aufzubauen darauf, auch in dieser Lage neu zu investieren, der angewiesen war auf ein Instrument, da kommen wir bestimmt gleich drauf, auf Investitionsgarantien, die so eigentlich ein normales Instrument sind, aber in Kriegszeiten aus öffentlicher Hand natürlich nicht gegeben werden. Da hat man einen Kurswechsel gemacht, da hat Berlin sich entschieden, nein, wir fördern das, um die Dinge ins Laufen zu bringen. Es war Matthias Berninger dabei von Bayer, dort zuständig für Nachhaltigkeit, für Regierungskontakte. Bayer wichtig, weil es einfach eine sehr moderne Saatgutfabrik hat in der Ukraine und auch ebenfalls entschieden hat nach Angriffen in der frühen Phase des Krieges. Nein, wir ziehen uns dort nicht zurück. Wir sehen dieses Potenzial gerade im Bereich Landwirtschaft für die Ukraine angesichts der Schwierigkeiten, die Landwirte in Westeuropa haben, aufgrund der Trockenheit der vergangenen Jahre. Da baut man auf die Ukraine, hat sich entschieden. Und von denen habe ich gegen Ende der Reise vor allem wirklich positive Einschätzungen gehört. Der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, Harms, sagte, ja, er sei mit Zweifeln gekommen, aber das könne wirklich der Moment sein, wo sich Investitionen lohnen. Sabine.
Und ich fand das wirklich interessant, das zu hören, auch was du gesagt hast zur Landwirtschaft. Denn kurz vor dem Kriegsausbruch, ungefähr so im November 21 war es, da gab es eine breite Diskussion in der Ukraine, wie das eigentlich ist, Agrarflächen in großem Umfang von China aufkaufen zu lassen. Und diese Diskussion ist jetzt sozusagen vollständig verschwunden, denn man hat gesehen, China hat sich positioniert und da sind die Ukrainer, die wirklich anfangs völlig, bis vor dem Krieg völlig, ich fand auch so mit ein bisschen wenig Problembewusstsein China gegenüber eingestellt waren, die haben jetzt doch ziemlich die Handbremse angelegt und haben festgestellt, das wird hier nichts mit China. Auch anfangs vor dem Krieg gab es Warnungen davor, dass diese schleichende Übernahme von chinesischen Agrarproduzenten von großen ukrainischen Flächen nicht gut ist für das Land. Aber diese Diskussion ist damals nicht vorangegangen, die ist ein bisschen stecken geblieben. Und jetzt hat dieser Krieg auch in dieser Beziehung doch eine ziemliche Klarheit gebracht. Das fand ich schon erstaunlich.
Und es stellen sich Herausforderungen, von denen machen wir uns ja wirklich keine Vorstellungen. Matthias Berninger hat in einem kurzen Gespräch, das ich mit ihm führen konnte, darauf hingewiesen. Alleine das Problem der Entminung, also die Möglichkeit, diese Flächen nutzen zu können nach diesem Krieg, die wird eine gewaltige Herausforderung, weil natürlich die Landwirte, na gut, was wollen die? Die wollen säen und die wollen ernten und die müssen natürlich auf die Felder. Und Bayer hat in der Beziehung eine Investition getätigt für einen solchen Konzern. Sehr ein überschaubares Ausmaß, 850.000 Euro in so eine Maschine investiert, um zu sehen, ob durch Großgerät Entwarnung oder Hilfe geschaffen werden kann. Aber das reicht natürlich bei weitem nicht aus. Hören wir mal kurz hier Matthias Berninger.
Zum Teil versuchen die selbst zu entschärfen. Zum Teil ist es ein absolutes Lotteriespiel, weil wir wissen, dass die Russen auch im Rückzug ganz bewusst Minen so in Feldern hinterlassen haben, dass sie wirklich erst dann explodieren, wenn man mit schwerem Gerät drüber fährt. Und das ist natürlich in der Landwirtschaft häufig der Fall.
So, da stellt sich das Risiko für die Landwirte deutlich dar, die aber gleichzeitig natürlich auch nicht mit den Händen im Schoß sitzen bleiben werden und werden versuchen, so ist meine Befürchtung, mit Gefahr für Leib und Leben, diese Felder mit provisorischen Mitteln abzusichern, zu entschärfen.
Du hast vorhin, Klaus, die Exportabsicherung und die Investitionsabsicherungen genannt. Da muss man sagen, also Exportabsicherung, Euler Hermes, das ist was ganz Normales, dass eben Exporte von deutschen Unternehmen ins Ausland dann eben abgesichert werden gegen Ausfall. Das ist normal, aber tatsächlich diese Investitionsabsicherung, das ist schon extrem ungewöhnlich, weil natürlich ist es so, wenn eine Fabrik zerstört wird, dann ist natürlich auch das Geld futsch. Also sprich, da muss der deutsche Staat da eben schon auch in die Bresche springen. Also Habeck hat ja auch selber dann gesagt in Interviews, das sei schon eher ungewöhnlich. Aber ich finde tatsächlich auch, man muss das so ein bisschen vielleicht auch gerade rücken. Also ich habe mir die Zahlen jetzt nochmal angeguckt. Das ist ja doch relativ überschaubar. Also diese Investitionsgarantien, da geht es um 221 Millionen Euro, die man bislang gemacht hat. Gut, es gibt noch weitere Anträge, die da in der Pipeline sind, aber das ist ja doch recht überschaubar. Und auch diese Euler Hermes Exportabsicherung, das sind 144 Millionen Euro. Also wenn man mal vergleicht, was deutsche Unternehmen exportieren, dann ist das doch natürlich eine, finde ich, relativ überschaubare Zahl. Und ich habe auch nochmal nachgeguckt. Ja. Also Deutschland, der Handel zwischen der Ukraine und Deutschland entspricht ungefähr der Philippinen. Das sind 8 Milliarden insgesamt. Also das ist natürlich alles noch im Augenblick auf wirklich sehr kleinem Niveau.
Und man muss sagen, diese 221 Millionen Euro, das ist eine Zahl, da sind auch schon viele Sachen mit drin, die vor dem Krieg garantiert wurden. Es sind im Moment 11 Projekte mit 21 Investitionsgarantien. Daraus speist sich also diese 221 Millionen. Und nach dem Krieg, nach dem 24.02. Gibt es Garantien für 3 neue Projekte in den Branchen. Und darüber haben wir, glaube ich, jetzt schon gesprochen, Saatgut, Baustoffproduktion und Solarindustrie. 21 Anträge liegen auf den Tischen, aber selbst wenn man die addiert, kommt man auf eine Deckung von zusätzlich 48 Millionen Euro.
Ja, aber man muss sich, glaube ich, angucken, was so in der Kulisse passiert. Das ist nicht ganz so uninteressant, denn die Ukraine ist ja alles andere als ein armes Land. Sie hat eben Gas, sie hat Öl, sie hat Kohle, das ist bekannt. Sie hat aber auch in großem Umfang seltene Erden, Lithium, Titan, Kobalt. Das sind alles wichtige Rohstoffe, die bis jetzt nicht genutzt werden, bis jetzt auch nicht gefördert werden. Das heißt, bei Titan fängt es gerade an. Und da ist sowohl die Regierung als auch diverse NGOs, diverse Ministerien sind involviert. dabei, das Feld zu bereiten für Auktionen unter anderem, dass diese Auktionen offen ausgeschrieben werden, dass sie transparent ablaufen, dass sie sich sowohl an innerukrainische Firmen wenden als auch an internationale Investoren. Da werden Tools erarbeitet, es wird nach Best Practice gefragt weltweit, also Erkundigungen eingeholt. Das heißt also, man bereitet sich da wirklich darauf vor. Und das Interessante ist, dass diese Vorkommen zum Teil eben im Osten der Ukraine sind. Die liegen ganz nah am Kampfgebiet und man weiß, dass da zum Beispiel total zerstörte Städte in der Nähe solcher Felder, solcher Vorkommen liegen und man sich jetzt schon Gedanken darüber machen kann, wie kriege ich eigentlich diese Orte wieder aufgebaut und wie kriege ich diese Vorkommen erschlossen und was will ich damit machen? Will die Ukraine nur Rohstofflieferant sein? Antwort: Nein, auf gar keinen Fall, sondern sie will eben die gesamte Wertschöpfungskette, zum Beispiel bei Lithium bis hin zur Autobatterie, aufbauen und zwar in diesen Gegenden, um erstens diese Vorkommen ordentlich zu nutzen, nicht wieder in Kolonialismus zurückzuverfallen und auf der anderen Seite natürlich auch Menschen wieder in diese Gegend zu kriegen, Arbeitsplätze zu schaffen. Also da ist wirklich im Moment mehr im Gange. Man sieht noch gar nichts von all dem, aber es machen sich wirklich sehr viele Köpfe in sehr vielen Treffen, auch unter anderem in Deutschland, im Auswärtigen Amt gab es in der vorigen Woche eine große Veranstaltung dazu, Gedanken, wie man das am besten bewerkstelligen kann.
Also man muss auch sagen, diese Investitionsabsicherung, die ist natürlich gerade für mittelständische Unternehmen, ist das glaube ich schon ein wichtiger Punkt. Also ein großes DAX-Unternehmen wird natürlich wenig Probleme haben, da zu sagen, ich investiere da auch mal und wenn die Investition jetzt fehlschlägt, dann ist das nicht ganz so tragisch. Aber für so einen kleinen Mittelständler, und es heißt immer so schön, der Mittelstand ist der Rückgrat auch der deutschen Wirtschaft. Wenn die natürlich da Millionensummen investieren und das geht dann, wird von einem auf den anderen Tag zerstört, dann haben die natürlich ein großes Problem. Also insofern glaube ich, dass diese Investitionsförderung, diese Investitionsgarantie natürlich für die schon bedeutsam ist. Sabine, weil du jetzt gerade gesprochen hast von diesen Rohstoffvorkommen, die ja doch nah am Kampfgebiet sind, ist das also jetzt auch schon der Versuch, da vielleicht in die Zukunft gerichtet Claims sozusagen abzustecken? Also ich hatte auch den Eindruck, man ist bei den deutschen Unternehmen auch schon sehr stolz, dass man jetzt da auch in die Ukraine gefahren ist, dass man sich eben jetzt schon drum kümmert, dass man nach vorne schaut. Aber natürlich geht es ja immer auch ein bisschen ums Geschäft.
Da geht es auf jeden Fall ums Geschäft und es geht zum Beispiel darum, wenn wir jetzt diese seltenen Erden anschauen, darum, dass nach außen demonstriert wird, die Ukraine ist interessiert an ausländischen Investoren. Sie braucht diese Finanzkraft natürlich auch, aber sie braucht vor allem das Signal, wenn sich da jemand engagiert, dass die Ukraine ein guter Hort, ein sicherer Hort für Investitionen ist. Also das ist ihnen sonnenklar und das erreichen sie natürlich am ehesten damit, wenn namhafte ausländische Firmen einsteigen in solche Projekte. Die sind bis jetzt Neuland, diese Projekte. Da ist überhaupt noch, also das fängt gerade alles an. Aber man verrät eben auch wirklich kein Geheimnis. Diese Vorkommen sind bekannt. Die sind nicht nur am Kampfgebiet, aber sie sind auch dort. Die sind auch in der Zentralukraine. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, der vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist. Das ist der, wenn wir darüber diskutieren, soll die Ukraine tatsächlich die Möglichkeit haben, besetzten Gebiete zurückzuerobern, dann sagt die Ukraine natürlich, reden wir gar nicht drüber, selbstverständlich. Jetzt aus unserer Sicht in Bezug auf Energiewende kann man ein Argument mehr anfügen. Man kann sagen, dort sind wichtige Bausteine, Rohstoffe dafür, damit die Europäische Union, damit Europa diese Energiewende schafft. Und das ist nochmal mehr ein Argument dafür, dass die Ukraine natürlich dieses Territorium verteidigt.
Zwei Dinge würde ich nachtragen, kurz wirtschaftlich, weil wir über diese Garantien gesprochen haben und ich diese beiden Namen genannt habe. Das sind typische Beispiele für das, was ihr gesagt habt. Fixit, das ist ein Konzern, der diese Investitionen ausdrücklich davon abhängig gemacht hat, dass sie da nicht alleine ins Risiko gehen, sondern für die waren die Investitionsgarantien echt wichtig. Während die Investitionen, diese zusätzlichen 60 Millionen, die Matthias Berninger für Bayer angekündigt hatte, ohne Investitionsabsicherung ablaufen. In der Tat ist das für einen so umsatzstarken Konzern wie Bayer nicht notwendig. Ich würde gerne einen Aspekt neu aufrufen in dieser ganzen Wirtschaftsdiskussion, Jörg, und das ist das Thema Korruption. Wir haben in den letzten Jahren, und das ist, geht weit in die Jahre vor dem Krieg zurück, die Ukraine, ich glaube, zu Recht als ein Land beschrieben, das mit systemischer Korruption zu kämpfen hatte. Und auch da ist es natürlich wichtig, wenn wir hier über einen Milliarden, möglicherweise hunderte von Milliarden schweren Wiederaufbauprozess sprechen, der auch dem Westen einiges abverlangen wird, dann ist Akzeptanz oberstes Kriterium. Denn wir brauchen die Unterstützung, vor allem die Ukraine braucht sie, nicht ein, zwei, drei Jahre, sondern über einen langen Zeitraum hinweg. Und nichts wäre giftiger für diesen Prozess, als dass Meldungen die Schlagzeile machen, dass Milliarden hier den Rost runterlaufen durch Korruption. Und da habe ich in der Delegation wirklich durchweg ermutigende, überraschend positive Beurteilungen gehört, die da sagen, nein, da hat sich viel geändert in 3-4 Jahren. Hören wir mal hier Michael Harms vom Ostausschuss der deutschen Wirtschaft.
Wir haben zum Beispiel jetzt mit dem Chef der Wiederaufbauagentur in der Ukraine gesprochen. Der sagt, die werden die gesamte Dokumentation für jedes Projekt, was über den Tisch läuft mit internationalen Geldern, werden sie komplett digitalisieren und absolut transparent machen, dass jeder Bürger der Ukraine exakt die gesamte Dokumentation einsehen kann. Sowas wäre früher hier in der Ukraine unmöglich gewesen.
Also mit der Einschätzung war er nicht allein. Also da wird kein rosarotes Bild gemalt, aber da wird gesagt, wir werden da strukturell etwas verändern. Sabine, kannst du uns was dazu sagen, wie stark dieses Problem verankert war und ob du auch siehst, dass das aufbricht?
Also es gibt ein ganz konkretes Beispiel, gerade wenn es zum Beispiel um die Ausschreibung von Projekten geht. Ich habe jetzt dieses Lithium-Beispiel mal ein bisschen näher erkundet. Da ist es so, für dieses Beispiel, aber auch für Baufirmen, für jede Art von öffentlicher Ausschreibung gibt es Datenbanken. Da werden Termine angekündigt, ab wann ausgeschrieben wird und es können sich Firmen daraufhin bewerben, ihre Unterlagen zusammensuchen. Sie können sie hochladen in dieser Bank und in dieser Datenbank und sie ist für alle einsehbar. Das ist eine öffentlich zugängliche Datenbank. Das heißt also, alle großen Ausschreibungsprojekte sind auf einer Datenbank einsehbar. Man kann erfahren, wann was ausgeschrieben wird, welche Voraussetzungen da gegeben sein müssen. Wer sich da in welcher Weise engagieren möchte, kann sich dort also bewerben, und auch natürlich das Ergebnis wird bekannt gegeben. Das sind alles Tools, die erarbeitet wurden, unter anderem auch von Nichtregierungsorganisationen. Denn man muss eins wissen, in der Ukraine ärgert sich niemand so sehr wie der ganz normale, einfache Bürger über diese Korruption. Das war die Haupttriebfeder überhaupt für diese ganzen Proteste auf dem Maidan 2013 und 2014. Es war immer klar, die Ukraine wird die Korruption erst dann loswerden, wenn Rechtssicherheit herrscht. Und diese Rechtssicherheit kriegt sie erst, wenn sie die Kriterien für den EU-Beitritt erfüllt. Diesen Zusammenhang muss man sehen. Der ist in der Bevölkerung sehr, sehr tief verwurzelt, diese Erkenntnis in dieser Zivilgesellschaft. Und das ist natürlich auch ein Fund, mit dem die Ukraine unbedingt wuchern kann jetzt. Und in dem sie sich auch wirklich maßgeblich unterscheidet, zum Beispiel von der russischen Gesellschaft.
Aber wir haben ja trotzdem, Klaus hat es gesagt, das Problem der systemischen Korruption in der Ukraine lange Zeit gehabt. Ich habe nochmal nachgeguckt, Platz 120 von 180 Ländern, da landet die Ukraine laut Transparency International. Und ich frage mich ja schon, wir haben das Problem auch der Oligarchen, die ja wirklich große Teile einfach der ganzen Gewinne sozusagen individuell einkassiert haben. Und wir reden auch, wenn man mal weit nach vorne schaut, Wiederaufbau, das sind ja immense Summen im Gespräch. 400 Milliarden von der ukrainischen Seite kamen, 750 Milliarden Dollar. Also da geht es um unglaublich viel Geld, was natürlich ja dann immer auch ein Stück weit verführt. Und das ist ein Land im Kriegszustand, was ja im Augenblick tatsächlich auch noch ums Überleben kämpft. Also da stellt man sich ja schon die Frage, ist da überhaupt natürlich die Zeit, sind da die Kapazitäten, ist da die Manpower, ist da der Wille, sich dann eben parallel um so ein doch ja sehr komplexes und anspruchsvolles Thema wie Korruption zu kümmern?
Also wir haben es ja einmal erlebt, die Korruption im Verteidigungsministerium bei der Ausschreibung von Verpflegungsaufträgen für die Armee. Da ist sehr rigoros vorgegangen worden, auch bei anderen Beschaffungsmaßnahmen. Aber weil du die Oligarchen angesprochen hast, die Oligarchen haben in diesem Krieg natürlich auch verloren. Die haben große Mengen verloren, zum Beispiel Rinat Akhmetov, das ist der reichste Mann in der Ukraine. Dessen Vermögen ist vor dem Krieg auf ungefähr 14 Milliarden Dollar geschätzt worden. Er soll jetzt noch 4,3 Milliarden Dollar haben. Er hat das Azov-Stahlwerk in Mariupol besessen und auch diese Ilyich-Eisen- und Stahlwerke ebenfalls in Mariupol. Kraftwerke, Banken, Bauernhöfe, Bergbau- und Verarbeitungsbetriebe. Also wirklich, es ist ein Multimilliardär. Und der hat aber geholfen in dem Krieg mit Geld, mit Spenden für Waffen, Ausrüstung, Fahrzeuge für das Militär. Und das hat dieses Ansehen der Oligarchen, das wirklich denkbar schlecht war, das verheerend war, auch Viktor Pintschuk zum Beispiel, Petro Poroschenko, der ehemalige Präsident, diese steinreichen Oligarchen, die haben verloren, sie haben aber auch gespendet an die Armee, haben sich also eingebracht in der Unterstützung des Landes in diesem Krieg. Und es gibt einen, der sozusagen der ganz große Verlierer war, dieser unter den Oligarchen. Das war jemand, Viktor Medvedchuk. Das ist der Patenonkel von Putins Tochter. Der ist tatsächlich ausgeliefert worden im Austausch gegen ukrainische Kriegsgefangene. Er wurde wegen Hochverrats festgenommen. Und er hat inzwischen das Land verlassen und gehört eben nicht mehr zu den ukrainischen Oligarchen, sondern lebt jetzt in Russland. Also das heißt, dass dieses Bild der Oligarchen, das wirklich denkbar schlecht war, das hat sich noch mal ein bisschen verändert. Wirklich interessant wird sein, wie nach dem Krieg dieser Kampf gegen die Oligarchie und auch gegen Korruption weitergeht. Und wer sich da als allererster mitverantworten muss, ist auch der Präsident, der amtierende Präsident, nämlich Volodymyr Zelensky, der selber auch im Zusammenhang mit den Paradise Papers genannt wird. Er soll Firmenanteile besessen haben und auf Offshore-Konten in Sicherheit gebracht haben. Und das muss er jetzt mal erklären, ob das so war und wie groß seine eigene Schuld da ist.
Man muss ja vielleicht auch sagen, die Ukraine hängt ja am Tropf auch des Westens, jetzt nicht nur was die Waffen angeht, sondern allein auch, wenn es um die Handlungsfähigkeit überhaupt des Staates geht. Also allein ja in diesem Jahr fehlen knapp 40 Milliarden Dollar, damit der Staat überhaupt Gehälter zahlen kann, dass überhaupt die Infrastruktur am Laufen gehalten kann, notdürftig. Also und da ist natürlich auf jeden Fall auch, glaube ich, wird der Westen natürlich ganz genau hinschauen, wie geht man mit diesem Geld um, weil das kommt eben aus, vor allen Dingen aus den USA, aus der Europäischen Union, aber auch von anderen Staaten, Kanada. Und natürlich steht da die Ukraine auch in der Bringschuld. Ich hatte jetzt auch von der Wirtschaft vernommen, Klaus, dass man da auch den Eindruck hatte, jetzt im Zuge dieser EU-Beitrittsperspektive hat sich da auch vielleicht einiges verbessert. Ich frage mich aber natürlich auch mal, also von der Leyen, ist er da sehr auch marschiert da vorne weg. Aber das ist ja auch in der EU durchaus umstritten. Und man sagt ja auch eher, es ist ein schwieriger Prozess, dass die Ukraine wirklich ernsthaft jetzt innerhalb von einem überschaubaren Zeitraum die Möglichkeit bekommt oder selber sich in die Möglichkeit versetzt, dass sie der EU beitreten kann.
Ja, es ist vielleicht ganz gut, dass wir dieses Thema zum Schluss besprechen, denn das ist ja eigentlich der Schlussstein, der politische Schlussstein dieser ganzen Entwicklung und der Milliarden, die wir schätzen können, von denen kein Mensch weiß, ob sie stimmen, ist der Beitritt in die Europäische Union. Und Er ist wichtig, so wurde mir jetzt auch in den letzten beiden Tagen, also wenn man mit der wirklich super erfahrenen deutschen Botschafterin in Kiew spricht, ja, Anka Feldhusen, die sagt, wir brauchen diese Perspektive als gesellschaftlichen Treibstoff für den Optimismus, der in diesem Land überlebenswichtig ist. Und ich habe eingewendet, dass ich das sehr gut verstehen kann, dass dieser Optimismus aber sehr, sehr schnell in Frust umschlagen kann, wenn wir eine Verzögerung erleben, wie wir sie auf dem Westbalkan sehen. Denn ich glaube, diese Länder, die in die Europäische Union treiben, die muss man ja bei allem Verständnis für die Sonderlage der Ukraine im Paket betrachten. Und neben den forschen Worten von Frau von der Leyen wird eben doch auch häufig genug betont, dass es keinen Fast-Track gibt für die Ukraine. Ich wende ein, sie hat ihn längst, und sonst wäre sie nicht an dem Punkt, an dem sie jetzt ist. Aber die nächsten Jahre werden mühsam, und das gilt nicht nur für den Wettbewerb der Kandidaten untereinander, sondern vor allem, das betont ein Mann wie Macron, und er meint es bitter ernst, und ich glaube zu Recht, den Reformprozess in der Europäischen Union an sich. Wie stellt sich diese Union so auf, dass sie neue Mitglieder verkraften kann, schwierige Mitglieder, keine Nettozahler, sondern das sind Länder, die Geld benötigen. All diese Fragen stehen an, und wer glaubt, dass sie in 3 Jahren gelöst sind, der wird sich irren.
Aber ist man da vielleicht in der Ukraine, Sabine, auch ein bisschen naiv oder verschließt vielleicht auch die Augen vor dieser doch ja eher unangenehmen Wahrheit, dass bei allem Verständnis für die Lage und bei aller Notwendigkeit zur Hilfe und zur Unterstützung, dass eben doch ein ganz mühsamer, langwieriger Prozess ist, wenn man zum Beispiel auch an Bulgarien und Rumänien denkt, auch da leidet die Union ja bis heute unter den Nachwirkungen, dass man das vielleicht alles zu schnell damals gemacht hat und dass man mühsam dann auch nachjustieren könnte. Und Klaus hat es gesagt, dass man eben jetzt da natürlich auch draus gelernt hat, plus nochmal der Verweis, dass da eben auch andere Länder in der Schlange stehen.
Also ich glaube, auf der einen Seite ist es schon so, dass da so eine gewisse Euphorie herrscht, dass eben dieses Beitrittsversprechen gegeben wurde und man eben dann doch auf der Überholspur ist. Und auf der anderen Seite man sich überhaupt nicht klar macht, was das eigentlich heißt für das Land, welche Bereiche da umgekrempelt werden müssen. Und die Ukraine ist ja nicht Bulgarien oder Moldau mit 2,6 Millionen Einwohnern, sondern eben mit immer noch um die 40 Millionen Einwohner. Und das muss die EU erstmal verkraften. Das ist ein Riesengewicht, das da in dem Osten auch dazu kommt. Auch natürlich die Mentalität, diese ganze Verschiebung, dass Osteuropa als Wahrnehmung, als ein Kulturraum da auch nochmal eine große Rolle spielt. Ich glaube, dass das verändert die Europäische Union mehr, als wir uns heute vorstellen können. Denn diese Länder, die sind ja auch jetzt aufgrund dieser Erfahrung zusammengerückt, zum einen, also Polen, Ukraine, das Baltikum, sind ganz eng zusammengerückt. Die haben sie wissen auch, wenn sie sich gegenseitig stärken, dann haben sie ein großes Stimmgewicht, auch ein politisches. Also da wird einiges in Bewegung geraten, was wir heute meiner Meinung nach gar nicht voll absehen können. Und ich glaube auch, diese Warnung von Klaus sind extrem ernst zu nehmen. Das kann in Frust umschlagen. Denn diese Gesellschaften, das, was jetzt in dem Krieg ja auch deutlich wird, die reagieren wahnsinnig schnell. Die erwarten, das muss immer alles sofort kommen, sofort gehen und nicht diskutiert werden und nicht abgewogen werden, sondern das wird also ruckzuck entschieden und muss da sein. Und das ist ja eine Mentalität, das wissen wir ja nun in Deutschland am besten überhaupt, dass dieses Abwägen und erstmal diskutieren und die Vorteile und Nachteile und dann noch Paragraphen erfüllen, dass das eine Kultur ist, die ist so fremd, dass also ich stelle mir da vor, dass die etliche Probleme da wirklich programmiert sind.
Nein, zumal es am Ende noch, und nur um das einfach beizufügen, es geht ja am Ende auch ums schnöde Geld. Also Klaus hat es gesagt, das wäre ja auf jeden Fall ein Nettoempfängerland. Da müssten andere Länder innerhalb des Verteilungsschlüssels auf Zuwendungen verzichten. Und allein das ist ja schon ein großer Punkt, warum vielleicht manche Länder sagen, wir haben da schon aus persönlichem Interesse, sind wir nicht geneigt, hier einem schnellen Beitritt der Ukraine zur EU beizustimmen.
Jörg, mich beschleicht die Furcht, dass du, was die Länge dieses Podcasts angeht, auf einen der Spitzenplätze zielst. Kann das sein?
Das kann, lieber Klaus, nicht sein. Mir wurde gesagt, die sind teilweise okay. Schon viel länger, also keine Sorge. Gut. Aber ich wollte jetzt tatsächlich noch einen letzten Schlusspunkt setzen, weil am Ende des Tages auch, das spielt natürlich auch im Zusammenhang mit dem möglichen Beitritt der Ukraine irgendwann zur EU ja auch eine wichtige Rolle. Stichwort Friedensperspektive, die natürlich auch eminent wichtig ist, wenn es um den wirtschaftlichen Aufschwung des Landes wieder geht, wenn es um Investitionen geht, für die Wirtschaft auch. Also die Frage, wir müssen kurz noch über die militärische Lage reden. Es ist ja im Augenblick von der Frühjahrsoffensive auch der Ukraine die Rede. Es gab die Panzerlieferungen aus dem Westen, die ja jetzt auch einsetzbar sein sollen. Wo stehen wir im Augenblick in diesem Krieg?
Im Augenblick stehen wir vor einer in einer Stagnation. Also es bewegt sich so gut wie gar nichts an der Front. Bachmut ist das Stichwort dafür. Auf der anderen Seite wird diese Tauwetterperiode vorbei sein. Die Böden werden irgendwann absehbar das Wort von der Gegenoffensive in den Mund genommen, die jetzt in diesem Monat kommen soll, im Mai. Und von dieser Gegenoffensive ist sehr, sehr stark abhängig, wie es mit Verhandlungen weitergeht. Wenn diese Gegenoffensive tatsächlich erfolgreich verläuft, so wird heute an diesem Tag, an diesem 6. April schon in der Ukraine diskutiert, muss man sich überlegen, wie man mit der Krim umgeht. Also dass solche Überlegungen überhaupt angestellt werden und nicht einfach nur pauschal gesagt wird, muss auch zurückerobert werden, zeigt, dass da hinter den Kulissen durchaus etwas in Bewegung ist, dass man sehr genau überlegt, was kann man kämpfenderweise zurückerobern, was muss man vielleicht ausklammern, was muss man dann auf anderen, auf Verhandlungswegen klären. Also all das steht und fällt damit, ob das Material kommt, ob die Munition vor allem kommt und ob die Ukrainer so klug kämpfen können, wie es ihnen bis jetzt immer nachgesagt wurde. Denn worüber nicht so gerne gesprochen wird, ist ja, dass natürlich nicht nur die russischen Streitkräfte viele Fehler machen und mit hohem Kräfteverschleiß arbeiten, sondern Fehler durchaus auch auf ukrainischer Seite in der Führung, im Einsatz der Leute, in der Gruppierung, wer weiß da von wem, dem Zusammenspiel der Einheiten und so weiter gemacht werden. Also all das ist auch da noch verbesserungsfähig und davon wird der Erfolg maßgeblich abhängen.
Klaus, ganz kurz an dich die Frage noch. Die Signale, so wie du sie in Brüssel wahrnimmst, diese doch ja uneingeschränkte Solidarität der EU mit der Ukraine, bleibt das oder gibt es da vielleicht dann doch jetzt auch eine gewisse Kriegsmüdigkeit vielleicht?
Also was Sabine zur militärischen Lage gesagt hat, das unterschreibe ich völlig, angereichert einfach darum, dass wenn wir uns über politische Risiken unterhalten und gerne die amerikanische Präsidentschaftswahl erwähnt wird, wir in den Blick nehmen müssen, dass die natürlich vom Wahltag her noch weit weg ist. Aber die Aufmerksamkeit der Amerikaner wird sich über ein Jahr lang mit der Wahl zu Hause beschäftigen. Und deswegen ist diese Wahl die für uns eigentlich viel, viel näher dran, für die Ukraine, weil sie einfach, wie sagt man so schön, Sauerstoff bindet und Energien bindet und die Kriterien für die politische Diskussion einfach andere werden, als das jetzt in diesem Jahr der Fall war. Was die Kohäsion in der Europäischen Union angeht, merken wir eigentlich, glaube ich, wenn man die unterschiedlichen Sanktionspakete nachzeichnet, dass es mit absoluter, wie hast du gesagt, uneingeschränkter Solidarität nicht so ganz weit her ist. Es ist ein sehr, sehr mühsames Ringen zwischen den Partnern. Am Ende ist es vielleicht für diejenigen, die die EU vor dem Krieg kannten, erstaunlich, dass man sich zu diesen 10 Paketen durchgerungen hat. Aber Wer das Interview von Robert Habeck, ich glaube, gestern Morgen bei uns gehört hat, der weiß, für wie löchrig er das Regime hält. Die Verdächtigen, die diese Sanktionen umgehen, sind jetzt keine EU-Länder, sondern es sind Länder wie die Türkei, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, wie Kasachstan. Das führt dazu, dass das Regime eben überprüft werden muss und ebenso wichtig wie sich neue Kategorien auszudenken, ist es, Schlupflöcher zu schließen. Ich glaube, das wird im Mittelpunkt stehen, wenn es um das 11. Paket geht, das Habeck angemahnt hat und das in Arbeit ist.
So, lieber Klaus, und jetzt mache ich den Punkt. Das war der Podcast, Ausgabe 311 hier aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Ich sage danke an euch beide. Erstmal Klaus in Brüssel an dich.
Gerne.
Und auch dir, liebe Sabine, vielen Dank.
Dankeschön und schöne Ostern.
Genau.
Das, ja, euch ein schönes Wochenende. Frohe Ostern.
Das wünsche ich euch auch. Mir bleibt noch anzufügen, Technik war Carsten Püschel, Redaktion hatte Moritz Metz. Und noch ein Hinweis jetzt in eigener Sache. Wir gehen mit dem Podcast auf Deutschland-Tour und zwar in alle Himmelsrichtungen. Beginnen wollen wir dann im Norden und der Auftakt wird sein genau am Dienstag, den 16. Mai. Da gehen wir in die Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Ja, und wenn ihr dabei sein wollt, Tickets kann man gewinnen. Schreibt einfach eine Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Und natürlich, wie immer, Kommentare, Anregungen, Fragen sind erwünscht, jetzt auch zu diesem Podcast. Einfach auch per Mail oder per WhatsApp geht es auch an die 0160 9130 7007. Ja, mir bleibt jetzt einfach nur aus dem sonnigen Studio hier des Deutschlandfunk Hauptstadtstudios euch, Ihnen auch nochmal ganz offiziell ein schönes Osterfest zu wünschen.